Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je, beim letzten Mal sicher beschwert, meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, hallo Ben, ich freue mich, dass du heute ausgeschlafen bist, wie ich das eben schon im Vorgespräch erwähnt habe. Und dass wir hier nicht alleine sitzen, sondern heute sind wir sozusagen ja eingerahmt hier zwischen zwei ganz besonderen Gästen mit, ich habe es eben ausgerechnet gehabt, mehr als 600 Spiele für den FC Hansa. Ja, herzlich willkommen, Juri Schlunz zu meiner Rechten und Axel Schulz zu meiner Linken. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
Ja, ich habe richtig Gänsehaut. Das ist Hansa-Nostalgie, das ist Hansa-Geschichte pur. Ich glaube, wir können jetzt schon mal sagen, Leute, das wird heute eine satte Nachspielzeit. Weit weg von den 45 Minuten. Wir sind also ganz gespannt. Aber Tommy, du kannst das ja mal ganz kurz erklären, wie das jetzt hier so abläuft.
Ich soll das erklären. Erstmal müssen wir jetzt hier Juri mal zu Wort kommen. Der guckt ganz eingeschüchtert. Juri, ist alles in Ordnung?
Ja, ist alles in Ordnung. Er macht mich ein bisschen nervös mit seinem, er spricht gar nicht wie so ein richtiger Mensch. Er sagt, guten Tag, ich bin hier der Juri Schlunz.
Ja, meine Begeisterung ist so hoch.
Ja, einfach, aber warte mal ab, was da noch kommt.
Gut, also da haben wir eigentlich alles geklärt. Ne? Der Ablauf steht jetzt, Ben, würde ich sagen. Nein, ganz ernsthaft, also wir lassen die Gäste immer zuerst zu Wort kommen. Also ich habe es eben schon gesagt, ganz genau 608 Spiele habt ihr als Spieler gemacht, aber auch danach Hansa mitgeprägt als Funktionäre. Trotzdem kennen euch nicht alle. Schulle, vielleicht fängst du mal an. Bei uns stellen sich die Gäste immer selbst vor. Wer bist du? Was machst du aktuell? Wie ist deine Verbundenheit noch zum FC Hansa? Wie geht's dir einfach?
Wie ein Lottomann hier, ne? Ja, also Axel Schulz, bin ja leider, muss ich sagen, 66 Jahre alt auch inzwischen und ja, genieße jetzt meinen Ruhestand. Hab viele, viele Jahre für Hansa gespielt, 1968 angefangen. Hab gerade mal durchgerechnet, zusammen sind wir 130 jetzt hier, ne? Oder das ist auch eine ja gruselige Zahl irgendwie, aber okay. Einer unserer Trainer hat mal gesagt, ja, es ist nicht so schön, wenn man alt wird, aber tröstet euch, es kommen alle nach, ne? Jürgen Heinz, und hat er recht mit, und ja, man, wichtig ist, dass man einigermaßen fit ist, und das bin ich, und ja, freue mich auf den Podcast hier.
Also Udo Jürgens hat immer gesagt, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, ne?
Ja, schön wär's, ist nicht ganz so, aber ja, ist alles okay.
Ja, Juri, dann bin ich mal gespannt. Jetzt achte ich mal richtig doll auf deine Stimme auch, wie du dich hier so vorstellst.
Ich habe schon meinen ersten Treffer gelandet, ja, hier.
1-0.
Ja, mein Name ist Juri Schlunz. Ich war eigentlich mein ganzes Leben beim FC Hansa Rostock, bin aber in Berlin geboren, bin dort groß geworden, und wie ich 6 Jahre alt war, bin ich nach Rostock wieder zurückgezogen zu meinen Wurzeln, weil da meine Eltern auch herkommen, und habe dann mit 7 Jahren angefangen, bei Hansa Fußball zu spielen, und habe es geschafft, dann bis vor 10 Jahren bei Hansa zu bleiben, bin Ehrenmitglied und in der Hall of Fame, und dadurch gucke ich mir natürlich auch hin und wieder Spiele an, arbeite aber jetzt bei der AOK Nordost.
Da gibt's auch eine persönliche Verbindung, haben wir schon festgestellt, zu Bens Verwandtschaft, und wir sind gespannt auf das Schlusswort, ne, was da nachher kommt. Da gab's jetzt schon so Andeutungen.
Naja, ist natürlich eine große Krankenkasse, wo viele, viele auch versichert sind und auch viele arbeiten, und Rostock ist eben eine übersichtliche Stadt, und da ergibt sich dann immer wieder irgendwelche Verbindungen, und ja, mein Arbeitskollege ist da mit dir verwandt.
Ja, mein Onkel, so sieht's aus. Aber wir wollen jetzt mal weg von mir, Tommy. Mensch, führ uns doch mal durchs Programm. Was erwartet uns denn alles?
Wir wollen natürlich über eure Vergangenheit sowohl als Spieler als auch als Funktionäre reden. Über eure Freundschaft, eure Beziehung. Ich glaube, Freundschaft ist das bessere, passendere Wort. Bin gespannt, wie ihr euch nachher auch so ein bisschen gegenseitig einschätzt. Und natürlich wollen wir über eure Verbindung sprechen, die ihr immer noch habt zum FC Hansa, über das Benefitspiel, was vor kurzem stattgefunden hat. Aber anfangen wollen und müssen wir wahrscheinlich auch mit dem aktuellen Geschehen beim FC Hansa.
Heute bei Hansa.
Tunnel. Vielleicht fängst du einfach mal an, der Saisonstart. 5 Spiele, wie gesagt, sind rum. Wie hast du Hansa bisher wahrgenommen? Was ist in der Saison noch drin?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin da ziemlich weit weg. Also auch von diesen ganzen taktischen Sachen. Oder ich gucke Spiele auch in der Regel eher emotional. Da wird Juri wahrscheinlich ein bisschen mehr Auskunft geben können über diese Geschichten. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass die Mannschaft nach dem Trainerwechsel im vergangenen Jahr unter Daniel Brinkmann ja einen besseren, einen offensiveren, einen attraktiveren Fußball spielt. Ist auch, glaube ich, gut für die Zuschauer, die ja auch immer das Stadion füllen. Und jetzt die ersten Spiele, klar, im Punktausbeute ist man vielleicht noch nicht so ganz zufrieden. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir eine ganze Reihe von verletzten Spielern hatten. Und ich bin da eigentlich guten Mutes, dass die Mannschaft eine gute Saison hinlegt.
Ja, wir haben ja vorhin schon eine kleine Runde hier durch die Büros gedreht. Tommy hat ganz stolz sein Lieblingsspielzeug, die Taktiktafel, präsentiert. Juri, sag doch mal, jetzt am Wochenende 0-0 in Osnabrück für den FC Hansa. Da haben sich alle ein bisschen mehr erhofft. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein, das aktuelle Team?
Tja, erstmal würde ich mir jetzt die Frage stellen, warum hat man sich da mehr erhofft? Weil jetzt Hansa Rostock die bessere Mannschaft ist? Oder man erhofft sich ja, wenn man Fan oder Lokalpatriot ist, ja immer ein Sieg, aber dass man jetzt in der dritten Liga an Hansa Rostock Stelle nach Osnabrück fährt und davon ausgeht, dass man da gewinnt oder so, das würde ich erstmal nicht so sehen. Ich kann die Mannschaft ja natürlich nicht einschätzen. Ich war jetzt beim Spiel gegen Aston Villa da haben sie ganz gut gespielt. Dann war ich da beim Spiel gegen Hoffenheim 2, da war Hoffenheim 2 die bessere Mannschaft, eindeutig. Demzufolge ist man aus meiner Sicht ja schon froh, dass der Start, wenn ich jetzt auch an meine Trainerzeit denke, wäre das so okay als Start, würde ich mal sagen. Aber dass man zu höherem strebt und mehr erhofft oder mehr einplant, ist klar. Aber dass man jetzt davon ausgeht, dass Hansa zu den Aufstiegskandidaten zählt, würde ich jetzt eher aus meiner Sicht nicht so sehen. Ich bin zufrieden, wenn sie stabil da mitspielen. Aber das ist es dann auch für mich, ne? Also ich bin jetzt nicht enttäuscht oder hoch euphorisiert oder ich nehme das zur Kenntnis, weil man ist wirklich da, ich bin jetzt 10 Jahre raus aus der Geschichte. Da brauchst du mir auch, Tommy, deine Taktiktafel nicht mehr zeigen. Da hat sich in den 10 Jahren so viel verändert. Da müsste ich wahrscheinlich etliche Weiterbildungsmaßnahmen belegen, um die Sachen zu verstehen, die da manche Spieler auf dem Feld abliefern.
Ja, das klang jetzt ziemlich nüchtern, aber Hansa hat ja selbst eben geäußert, dass sie sich verbessern wollen, letztes Jahr eben als Fünfter die Saison beendet hatten. Und, besser ist dann eben bleiben nur noch vier Plätze über und die Mannschaft, Ben, war ja sehr unzufrieden. Wir waren ja in Osnabrück dabei. Vielleicht kannst du mal einschätzen, wie hast du denn das Spiel wahrgenommen?
Ja, ich glaube, wir sehen das relativ ähnlich. Nicht nur wir, auch die Spieler. Wir haben uns ja nach der Partie mit Franz Fahne und mit Benjamin Upphoff unterhalten und ich kam beim Tickern fast gar nicht hinterher. Hansa ist sehr druckvoll gestartet in das Spiel, hat sich gleich in der ersten Viertelstunde, glaube ich, 3-0 Ecken gesichert. Es war quasi ein Spiel auf ein Tor und dann ging es immer mehr so ein bisschen bergab. Also Hansa hat einfach den Ball nicht mehr halten können, sich nicht mehr wirklich aus der eigenen Hälfte dann im zweiten Durchgang befreien können. Und alle haben sich gefragt nach dem Spiel, Mensch, was ist denn das? Wir spielen den Ball nicht mehr nach vorne, sondern eher mehr nach hinten und waren einfach unzufrieden. Und das hat man den Jungs angemerkt. Und daher meine Sicht, dass die Jungs sich einfach mehr erhofft hatten in Osnabrück. Wie hast du es denn gesehen?
Ja, ich kann mich da eigentlich anschließen. Viel zu wenig Torschancen, kein echter Torschuss. Und 2 Tore in 5 Spielen sprechen da ja irgendwie auch Bände. Schulde, du hast schon angedeutet, dass du vielleicht mehr Spiele siehst als Juri. Hast du das Spiel jetzt in Osnabrück auch vielleicht im Fernsehen verfolgt?
Und ich habe es gesehen im Fernsehen und fand auch, dass es nach vorne ein bisschen bisschen wenig war. Natürlich, wenn du erstmal zu Null spielst, das ist in Ordnung. Aber man will ja auch Spiele gewinnen und dazu haben wir einfach uns auch zu wenig Chancen rausgearbeitet. Grundsätzlich, glaube ich, ist es in Rostock so, dass man eigentlich immer erwartet, dass eine Mannschaft hier, eine Hansa-Mannschaft, zumindest in Reichweite dieser Plätze ist, die dort oben zum Aufstieg berechtigen, ne?
Vielleicht könnt ihr beide mal sagen, ihr habt eben ja auch die guten Zeiten bei Hansa miterlebt, die besten Zeiten miterlebt sogar. Wie ist das jetzt, wenn man dann Hansa nur noch in der dritten Liga spielen sieht? Ich glaube, Juri, das war dann ja in deiner letzten Phase bei Hansa auch schon dritte Liga, aber ja, dann gab es jetzt eben die Hoffnung mit dem Wiederaufstieg in die zweite Liga, auch ein paar gute Spiele und Highlights wieder, ich sag mal, der Sieg auf Schalke, Ben und ich waren auch vor Ort. Und jetzt ist es dann doch wieder nur dritte Liga. Wie ist das für euch?
Ja, das ist sehr gewohnheitsbedürftig, muss ich mal sagen. Also wenn man selber den Anspruch hatte, also ich habe in der ersten Bundesliga Fußball gespielt, ich war Trainer in der ersten Bundesliga, und wenn dann Spiele, ohne jetzt das ja, abschlägig oder überheblich zu nennen, wenn man dann gegen Sportfreunde Lotte spielt oder so, reißt einen das dann nicht mehr aus dem Sessel, wenn man selber in München gespielt hat, dort gewonnen hat oder zu Hause gegen Leverkusen. Aber es sind andere Zeiten, es sind ganz, ganz andere Zeiten. Ich bin älter geworden, und wenn wir früher die Klasse halten wollten in der ersten Liga, in dem alten Stadion noch, und da kamen 12.000 Zuschauer gegen Wolfsburg oder Leverkusen, und wenn ich jetzt sehe, dass dort gegen Hoffenheim 24.000 Zuschauer drin sind und die wirklich nicht gut gespielt haben, und ich bin mir ziemlich sicher, gegen 1860 jetzt in zwei Tagen sind wieder so viele da, dann setzen sich wieder alle in die Autos und fahren aus dem ganzen Umfeld zum Spiel, müsste man das irgendwie den Spielern mal erklären, dass sie eigentlich in einer Luxussituation sind. Früher wurden in der ersten Bundesliga nach dem 1-1 zu Hause die Sitzkissen aufs Feld geschmissen und wurde gepfiffen. Die haben schon gute Möglichkeiten, sich zu präsentieren, und da, wenn ich dann als Spieler sage, wir haben viel zu viel nach hinten gespielt, ja, dann soll er nach vorne spielen dann, ne? Öfter mal, ne? Aber vielleicht ist das auch eine ganz andere Zeit, die ich gar nicht mehr so richtig einschätzen kann.
Das klingt so ein bisschen, Ben, ne? Das kommen dir wahrscheinlich viele dieser Worte bekannt vor, die hast von mir schon mal gehört. Also manchmal wirklich paradox, dass da eben so viele Leute kommen und der Anspruch, egal welche Liga, der ist, der geht dann immer mit hoch. In der zweiten Liga waren sie, haben gepfiffen, wenn man mal zwei Spiele verloren hat.
Es gibt keine Strafe mehr, kein Liebesentzug, ne? Wenn du dann sagst, oh, jetzt haben wir zweimal totalen reisig gespielt, wenn wir heute wieder das Ding, dann kommen nächstes Mal bloß 5.000 Zuschauer. So haben wir gedacht. Also so, deswegen warst du dann auch unter Druck. Aber anscheinend ist das jetzt nicht mehr ganz so, weil das Spiel auch nicht mehr so mit, ja, wie nicht fachlichen Augen, aber so mehr das Spiel geguckt wird, sondern das Ganze drumherum als Event genommen wird.
Mhm. Du hast schon angesprochen, 1860, wir sind in der englischen Woche. Was wir vielleicht auch mal kurz sagen, wir sind heute am Montag, am 15. September. Zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, am Mittwochabend geht es weiter gegen 1860. Also 1860 war früher auch in der Bundesliga, da hast du ein paar Duelle da miterlebt als Co-Trainer oder Cheftrainer. Also Hansa ist ja nicht der einzige Verein, wie ist das irgendwie zu erklären, dass so eine großen Traditionsvereine, da gibt es ja noch ein paar mehr, Duisburg ist jetzt gerade erst wieder aufgestiegen in die dritte Liga, dass die dann so absacken. Gibt es da irgendwie eine Erklärung oder hast du irgendeine Erklärung?
Ich eigentlich nicht, weiß ich auch nicht, aber die Spieler sind irgendwie besser auch ausgebildet irgendwie, oder die sind irgendwie, also die laufen ja viel mehr, wie ich Trainer war, war das natürlich schon ein laufintensives Spiel, dabei was sie dort heute abliefern, ist klar, aber früher waren die Strukturen so in der Mannschaft, ne? Da waren die da gab es zwei, drei Häuptlinge, die haben dann auch mal was gesagt und haben da mal alles verrückt gemacht, dann, wenn das nicht funktioniert hat. Und der Rest waren dann die, sag ich mal, die Indianer. Dann gab es noch drei Verteidiger, da mochte gar kein Stürmer hingehen, weil sie gleich wussten, da muss ich aufpassen, dass ich morgen Abend noch einkaufen gehen kann oder sonst muss ich mich in den Wagen da setzen. Aber auch da sind die Anforderungen anders. Die kriegen schneller eine gelbe Karte, die Verteidiger können besser spielen. Und dadurch haben auch Mannschaften aufgeholt. Und dann, ja, könnte ich jetzt, fällt mir gerade ein, in den Nachwuchsleistungszentren, glaube ich, werden gute Spieler ausgebildet, die aber dann in der ersten Bundesliga nicht mehr so die Chancen bekommen, dort Spielanteile zu bekommen. Und die gehen dann zu anderen Vereinen hin. Und dann sieht man, dass sie es doch können, wenn sie dann in Heidenheim spielen, wenn sie in Kiel spielen. Und dadurch schaffen die Mannschaften das nach oben. Und die, wo man immer denkt, die gehören eigentlich in die erste Liga. Warum eigentlich aus meiner Sicht? Aber wenn man 60 nimmt oder so, die werden dann bestraft.
Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, mich hat's einfach nicht locker gelassen. Aber es war, ich kann mich zum Beispiel persönlich nicht mehr dran erinnern, wann das letzte Mal weniger als 20.000 Zuschauern im Ostseestadion waren. Aber gegen Pokalspiel gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim waren etwas mehr als 22.000 im Stadion. Und in der Liga gegen Hoffenheim 2, das was du gesagt hast, waren über 24.000 Leute im Stadion. Das heißt, die Fans, die haben ja einfach Bock auf Liga, auf diese dritte Liga. Und jetzt haben wir 1860 angesprochen. Am Wochenende geht's dann weiter mit Rot-Weiß Essen. Und all das sind ja, wenn man vor der Saison guckt, auf diese Trainerumfrage, welche Mannschaften seht ihr ganz oben? Das wurde ja gemacht von Liga 3 Online. Und das sind so drei Mannschaften, Hansa 1860 und Essen, die haben da am besten mit abgeschnitten. Schulle, vielleicht sagst du mal, Essen, 1860 jetzt, das sind ja auch irgendwie so ein kleines bisschen so Spiele, die schon so einen Fahrplan geben können. Wie siehst du das?
Ja, weiß ich nicht. Man hört man ja öfter, dass man sagt, ja, die nächsten drei Spiele sind richtungsweisend. Ja, wenn du sie alle drei verlierst, geht ja trotzdem weiter. Ne? Also klar, ich glaube, gegen 60, das wird immens schwer. Ich will nochmal zurückkommen zu dieser Geschichte, ob wir in dieser Liga richtig aufgehoben sind. Ich glaube, es wäre schön, wenn man das schaffen würde, wieder in die zweite Liga zu kommen. Aber ich glaube, es ist heutzutage unwahrscheinlich schwer, dort zu sagen, ja, da etabliert man sich fest und spielen wir uns fest ein paar Jahre. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass jetzt Schalke, Hertha, Nürnberg, Hannover, das gehören normalerweise vom Namen her alle in die erste Liga, ne, spielen jetzt in der zweiten Liga. Wie lange hat der HSV gebraucht, um da wieder rauszukommen? Also es ist unwahrscheinlich schwer, aufgrund dieser Ausgeglichenheit der Teams in den ersten drei Ligen. Juri hat das gesagt, also das sind alles Maschinen heutzutage, die können alle 90 Minuten rennen. Also ich kann mich an unsere Zeit erinnern, da gab es diesen Anzeigeturm da war eine Uhr dran, dass man selber schon mal so in der 75. Minute da hochgeguckt hat und gesagt, ach du meine Güte, noch eine Viertelstunde hier. Und ich glaube, das ist auch unser Grund, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, warum auch so viele Tore noch immer in der Nachspielzeit fallen. Ne? Also es ist immer nochmal ein Standard, nochmal ein Freistoß, ein seitlicher, eine Ecke. Also es ist immer, bis der Schiedsrichter dann wirklich abpfeift, immer die Möglichkeit, da noch ein Tor zu erzielen. Ne? Klar, jetzt 60 wird schwer, es ist jedes Spiel schwer. Also es gibt nicht, dass man sagen kann, ja, jetzt sind wir hier in der Favoritenrolle und müssen, also du musst in jedem Spiel 90 Minuten Gas geben, um da drei Punkte zu holen.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, den Juri da so angerissen hat, ne, dass es einfach das Fußball einfach so ein Riesenapparat geworden ist. Ne? Wenn man, da kommen wir ja dann gleich zu, könnt ihr gleich mal erzählen, wie da euer Weg war. Aber Juri hat ja auch eng mit Evalin zusammengearbeitet. Der hat da auch mal so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Biografie war oder ob das jemand anders geschrieben hat, aber es ist ein Buch über Evalin, sage ich jetzt mal. Wie der dann aus der Bezirksoberliga oder Bezirksliga oder wie die hieß, dann direkt in die zweite Bundesliga gewechselt ist und dann wenig später in Gladbach zu spielen. Sowas ist ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, sondern es gibt ja nur ganz wenige Spieler. Bei Hansa hat zum Beispiel Maximilian Kraus aktuell im Kader, der nicht an so einem Nachwuchsleistungszentrum war. sondern über Kleinkleckersdorf, nenne ich es jetzt mal, den Weg geschafft hat im Profifußball. Ist das vielleicht so das Entscheidende, dass die Breite, wie Juri sagt, größer geworden ist an gut ausgebildeten Spielern und deshalb auch
Ja, weiß ich gar nicht, ob die Breite, ob da mehr Spieler sind als früher. Keine Ahnung, aber Fakt ist natürlich, dass es heute kaum noch jemanden geben wird, der nicht durch ein NLZ gelaufen ist, der dann in der Bundesliga landet. Ne? Das ist einfach so. Liegt natürlich auch daran, dass es unwahrscheinlich viele NLZ gibt. Wir haben ja auch eins als Drittligist. Und dann natürlich dann alle Talente irgendwo abgegrast werden und irgendwo in diesen Leistungszentren landen. Ne?
Es gibt ja so einen Clip in den sozialen Medien, der ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen unter den Hansa-Fans so ein bisschen viral gegangen ist, wo du, Juri, dann vor einem Spiel da mit einem Reporter stehst und sagst, Mensch, gerade junger Bub noch, frisch 18 Jahre und sagst so, was du dir vornimmst mit dem FC Hansa in dieser Saison. Wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Kader gucken, sind ja auch einige Eigengewächse wieder dabei. Benno Dietze, Felix Ruschke, der nun gerade verletzt ist, aber auch Tim Krohn vorne im Sturm, Jonas Dürkner, Max Hagemoser, also das sind schon einige Namen. Welche Parallelen siehst du da? Ihr seid ja beide quasi beim FC Hansa groß geworden und im Endeffekt ja auch alt geworden.
Naja, früher gab's ja für uns nichts anderes als Fußballspielen und zwei Fernsehprogramme, wovon wir immer nur eins geguckt haben. Aber ich finde das gut. Dadurch betreibt man diesen ganzen Aufwand. Ich war 10 Jahre lang Nachwuchschef und das war eigentlich meine Passion, da bin ich aufgegangen drin und da haben wir so viele gute Jungs entwickelt. Wir sind deutscher A-Jugendmeister geworden. Also die besten A-Jugendlichen waren bei Hansa Rostock aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wenn man das mal überlegt. Aber der Verein hat es dann nicht geschafft, diese Jungs auch einzubauen oder einige oder vielleicht nur einen oder wie auch immer. Und jetzt sind da Jungs dabei und das merkt man, wenn die eingewechselt werden, wenn die von Anfang an spielen, dass die Leute auch sowas wollen, dass sie dahinter stehen. Und in der dritten Liga, ob ich dann nur Achter werde, Zehnter oder Siebter, dann brauche ich nicht Spieler holen von weit her über Beraterkosten, sondern dann bilde ich die selber aus. Und da muss der, glaube ich, nicht nur der Verein Hansa Rostock, sondern jeder Verein, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, ein Interesse daran haben, diese Jungs dort hinzuschicken, also da einzubauen. Und wenn ich dann irgendwo zum 6. Mal einen Trainer hole, dann muss ich als Aufsichtsrat oder als Macher dort im Verein dem sechsten Trainer sagen, pass auf, wir wollen mindestens 3 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs haben. Der dritte Torwart soll auch aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Den brauchen wir nicht von woanders holen. Den müssen wir hier ausbilden. Das hatten wir alles gemacht. Und das sehe ich jetzt viel zu selten in diesem aufgeblähten Geschäft Fußball. Also wenn ich sehe, was Wolfsburg oder was Leverkusen, was dort für einen Aufwand betrieben wird im Nachwuchs oder auch in den ganzen Trainerteams, die heißen ja jetzt Funktions- oder Staff heißen die jetzt. Da sind manchmal 3 oder 4 Co-Trainer dabei. Dann sind Kaderplaner, Analysten, Torwarttrainer, Fitnesstrainer. Dann frage ich mich mal, was machen eigentlich die Cheftrainer dort? Stehen die nur und gucken sich das an? Dann müsste ja jede Mannschaft gewinnen. Und das ärgert mich dann so ein bisschen. Und da sind viele Jungs dabei, die dann einfach auf der Strecke bleiben.
Ich finde das gut, gerade so Benno Dietze ist ja so ein Musterbeispiel. Ne? Also hat ja auch immer eine gute Rolle auch gespielt in der U23. Ich glaube, bei ihm war es sogar, dass er gar nicht so unbedingt sein Ziel war, Profifußballer zu werden. Hat dann irgendwann dann gesagt, doch, kann er sich doch vorstellen. Und man sieht ja auch, wenn man so junge Spieler so reinwirft in diese Drittliga, das sind natürlich ganz andere Anforderungen und Herausforderungen, denen er sich dann stellen muss. Und wie der Junge sich dann auch über diese Spiele und dieses Training, was dann natürlich auch eine andere Qualität hat, einfach entwickelt hat. Und Daniel Brinkmann dann einfach den Mut auch gehabt dazu, Jungs, die bei uns im Nachwuchs groß geworden sind, dort einzusetzen und ist auch belohnt worden dafür.
Ja, und zu uns, das war ja Lache auf der Hand. Du hast angefangen, Fußball zu spielen bei Hansa Rostock. Das war 1900, was weiß ich wann. Und dann bist du über die Kinder, Knaben, Schüler, dann bist du irgendwann, wenn du gut warst, bist du in die erste Mannschaft gekommen Und wenn du nicht gut warst, bist du woanders hingegangen. So, weil es gab ja gar nicht diesen Transfermarkt oder diesen Wechsel unter den Vereinen. Die Besten sind dann zu 3 oder 4 Vereinen gegangen, zum BFC oder nach Leipzig und Magdeburg oder so. Aber das hat uns ja gar nicht betroffen. Und dadurch war der Weg ja viel einfacher auch für uns.
Also es verbieten sich eigentlich Vergleiche zu dieser Zeit, weil das war, so wie Juri das gesagt hat, wenn du erstmal dort drin warst in dieser Mannschaft, und wir sind ja beide als junge Burschen da auch reingekommen, und wenn du dann deine Leistung gebracht hast, du hast halt nicht diesen brutalen Konkurrenzkampf gehabt, wie es den heute gibt. Heute sind 30 Spieler im Kader, und bei uns war es halt, das war vielleicht auch ein bisschen nicht so gut für uns selber, dass so wenig Konkurrenz da war, weil man sich eigentlich ziemlich sicher war, wenn man jetzt nicht über eine längere Zeit wirklich ganz schlecht gespielt hat, dass man eigentlich seinen Stammplatz sicher hat. Und das ist heute natürlich ganz, ganz anders. Das kann man gar überhaupt nicht vergleichen.
Ich würde nochmal kurz auf Benno Dietze, da war es vielleicht auch so ein bisschen so, dass Daniel Brinkmann dazu gezwungen wurde, ne, weil dann eben Jonas Dillner, der bis dato natürlich eine sehr gute Rolle gespielt hatte. Ich würde mir das jetzt auch gerade so ein bisschen wünschen, um nochmal vielleicht wieder auf die aktuelle Mannschaft zurückzukommen, dass er es vielleicht auch mit Tim Krohn macht. Ne, da war ja so die Debatte, soll er verliehen werden oder nicht? Armin Schepzore, der Sportdirektor, hatte das selbst beim Gespräch uns gegenüber oder mit uns ins Gespräch gebracht, sage ich mal, oder die Idee geäußert, und dann wurde er jetzt doch nicht verliehen, und dann sind 6 Mann verletzt in der Offensive, und er kommt dann trotzdem erst in der 89. oder nicht in der 89., in der 79. Minute.
Ist richtig, aber letztendlich muss man sagen, stehen wir ja außerhalb. Ne? Also ihr vielleicht schon, aber wir sehen ja gar kein Training, wir wissen gar nicht, warum spielt der nicht oder warum spielt der. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen einfach von außen zu sagen, ja, warum lässt er den jetzt nicht spielen oder so, weil vielleicht 4 Spieler verletzen, aber geht ja immer davon aus, dass der Trainer sich alles ganz genau anschaut und dann nach bestem Gewissen auch seine Entscheidung trifft, welche 11 Jungs er dort in die Startelf schickt. Ne?
Davon gehen wir mal aus. Ne? Bevor wir zu euch kommen, zuletzt war das Benefitspiel, das ist ja vielleicht so ein bisschen so ein Übergang. Einerseits die alten Stars von damals aus Bundesliga-Zeiten, Nationalspieler, das kann man sich ja heute, also die Jüngeren, vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber Hansa hatte ja auch immer wieder aktuelle Nationalspieler, Andreas Jakobsen, zum Beispiel einer der Schweden-Fraktion. Wie war das für euch, Juri? Du warst der Trainer, hast du die Taktiktafel oder war es nur Whiteboard, ich weiß nicht, da vorbereitet gehabt, alle Namen untereinander geschrieben, aus meiner Sicht besser vorbereitet gewesen als Pagel auf der anderen Seite. Was war das für ein Tag für dich?
Ja, das war hat mir das Spaß gemacht, sie alle wiederzusehen, die Älteren, jetzt also unsere Schweden, die sind ja dann auch schon über 50. Ne? Das ist ja, wenn wie wir beide jung waren und noch aktiv gespielt haben, und ich glaube, das war das. Ich springe jetzt mal. Das war das Pokalfinale in Berlin 1987. Da haben wir noch mitgespielt da, und dann war ein Vorspiel, und dann waren immer die alten Herren, die vor 20 Jahren das Finale hatten. Und das war, da war Hansa mit dabei. Ne? Und da haben wir uns da oben hingestellt und haben gesagt, also jetzt mal, wenn wir so alt sind, da ziehen wir gar keine kurzen Hosen mehr an. Also da machen wir auf keinen Fall, spielen wir da. Das haben wir auch im Prinzip durchgezogen. Aber jetzt war ich dabei als Trainer, und ja, dann hatte ich auf einmal 35 Leute, die ich aufstellen sollte. Und dann hat Materia nochmal 8 Kumpels mitgebracht. Dann waren es 42. Dann kam Monchi noch dazu, der dann auch im Tor spielen wollte. Tim Melzer haben wir mit seiner Bratpfanne dann auch noch ins Tor gestellt. Das war einfach lustig und das hat Spaß gemacht. Und wenn man selber Trainer war und steht dann da, dann setzen die sich, egal wie alt die setzen sich ganz ordentlich wieder hin und sind wieder Spieler und wollen dann Anweisungen hören. Und Andreas Jakobsen kam in der Halbzeit an und war ganz total traurig. Der ist 53 oder so. Der sagte, Juri, ich habe mich verletzt, ich kann nicht mehr spielen, geht wirklich nicht mehr. So, und dann habe ich gesagt, ja, dann ist es ja normal, ne? Dann komm mit raus und guck dir das mit an. Und dann haben wir Olli Hüsing dahingestellt. Und das war schöne Sache, ich glaube, fürs Publikum auch. Und mir hat das unwahrscheinlich viel Spaß gemacht.
Ich war oben bei dem Essen dabei, wo um 12 sich alle getroffen haben. Ja, es war einfach super zu sehen, wie sich alle gefreut haben, dass sie sich mal wieder getroffen haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die Spieler kein Geld dafür bekommen haben, dass sie zu diesem Spiel gekommen sind. Und ja, auch alle, wie die drauf waren, das ist auch wirklich ein schönes Signal für den Verein oder ein Zeichen für den Verein, dass die Spieler sich ja dann irgendwo irgendwie auch wohlgefühlt haben müssen hier in ihrer aktiven Zeit. Ne? Also war eine super Veranstaltung und ja, Zuschauer haben wir vorhin ja schon gehabt, das Thema ist einfach unglaublich. Ne? Also die Karten haben jetzt auch nicht nur 5 oder 10 Euro gekostet, sondern schon ein bisschen mehr und nächsten paar Tage später ist wieder Ligaspiel. Also es ist Wahnsinn, was hier zuschauermäßig abgeht und der Verein kann einfach sich total glücklich schätzen, so eine Anhänger zu haben.
Nun habe ich ja noch nicht so die hohe Lebenserfahrung, aber das war ja dann bestimmt auch so ein bisschen wie so ein Klassentreffen und man sieht mal manche Gesichter so nach ewig langer Zeit wieder. Gab es denn aus eurer Sicht irgendwelche Überraschungen, wo ihr gesagt habt, Mensch, da hat sich die Frisur aber verändert oder was weiß ich, gab es da irgendwas, was so herausgestochen ist?
Na, ich habe zwischendurch, als ich in der Zeit, als ich Pressesprecher war, grundsätzlich mit vielen der Jungs, die jetzt auch dabei waren, sowieso immer zwischendurch nochmal Kontakt gehabt und insofern hatte ich jetzt eigentlich kein Problem, irgendjemanden zu identifizieren und sagen, oh Gott, wie sieht der denn jetzt aus? Also ich habe eigentlich alle wiedererkannt.
Ja, das ging mir auch so. Also es war jetzt, ich glaube, ich habe mich am meisten verändert. Ich hatte meine paar Haare, die verdecke ich ja jetzt hier noch clevererweise. Und mein Wettkampfgewicht ist auch nicht mehr so gut, aber die anderen waren alle gut drauf, aber der Zahn der Zeit nagt auch, ist ja klar, bei jedem.
Da kann man nichts machen. Also ich war auf der Tribüne mit der Kollegin Katrin Zimmer. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann nachher auch viele, ist ja auch so, wir haben ja auch oft, ist ja unsere Aufgabe, dass wir auch kritisch sind. Und dann kam aber doch der ein oder andere Spieler und dann drückt man sich und so. Das macht dann einfach auch Spaß und ist auch irgendwie so ein bisschen Wertschätzung. Und bevor ich Ärger kriege oder wir Ärger kriegen mit Tim Melzer, weil du den jetzt auch so erwähnt hattest mit seiner Bratpfanne, der war also ganz stolz und hat gesagt, ich gebe euch nur ein Interview, wenn ihr erwähnt, dass ich hier der beste Torwart war, der einzige, der ohne Gegentor geblieben ist. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht mitgeschrieben, wer wann ein Gegentor bekommen hat und gerade drin stand, aber Tim Melzer, Grüße, ist erwähnt worden und er ist die Nummer 1 jetzt.
Ja, und nächstes Spiel spielt er von Anfang an.
Ja, also das, wie gesagt, hat mega Spaß gemacht und ja, wie ist das, wenn man dann so guckt und sieht dann eben so diese Nationalspieler, also nochmal so wie der Überleitung vielleicht auch noch und Abschluss dieses ersten Blocks so und dann guckt man dann nächsten Tag wieder oder eine Woche später Drittliga-Fußball, so das ist doch irgendwie komisch, oder? Wie, also gerade für euch, die dann beides so erlebt haben, oder wie ist das?
Ja, habe ich ja so ähnlich schon versucht zu sagen, wenn man dann selber auf dem Niveau gespielt hat und auch gearbeitet hat, dann würde ich nicht alle 2 Wochen ins Auto steigen und von Pasewalk ins Stadion fahren. Aber das Publikum ist ja natürlich, also wir sind älter geworden, die das damals erlebt haben auch und dann kommt die nächste Generation und noch eine Generation hinterher, kommen mit ihren Kindern und haben ja diese Zeiten gar nicht live miterlebt im Stadion. Ne? Also mich hatte bei dem Spiel hatten mich 2 Mädels, die, ich weiß nicht, 20 oder so, wir haben Autogramme gegeben und die haben dann ganz zusammen gesagt, sie haben auch mal gegen Bayern München gespielt. So, da ist mir das bewusst geworden, das weiß gar nicht jeder. Ist ja logisch, weil man geht immer davon aus. Und das sind eigentlich auch die Mehrzahl der Zuschauer, die viel jünger sind und diese Zeit nicht mehr miterlebt haben und die das natürlich gut finden, Hansa-Spiele. Und ich weiß nicht, woran das liegt bei Hansa oder vielleicht ist es generell bei bestimmten Vereinen, dann gehört Hansa dazu. Meine Enkeltochter ist 3. Wir waren gestern auf einem Mela, da stand ein Auto mit einem Hansa-Zeichen, da hat sie gesagt, Hansa Rostock, so. Also, dieser Virus, ich weiß nicht, wenn der einmal sich festgebissen hat an einem, dann lässt er nicht mehr los.
Ah, das ist schon was Besonderes, oder? Also, sagen ja auch die aktuellen Spieler,
das ist so diese ganze Wahnsinn. Also, ich hab jetzt, in den letzten Jahren beim Verein habe ich ja viel dieser Stadionführung gemacht. Und da hast du dann einfach Gelegenheit, mal so links und rechts da mit dem einen oder anderen zu sprechen. Man ist wirklich mit vielen, ganz vielen Leuten ins Gespräch gekommen und das ist unglaublich. Also es ist echt, ist ein großes Wort, aber es ist Liebe. Die lieben den Verein und die lassen sich davon 2, 3 Niederlagen. Das ist, ich will nicht sagen, dass sie das nicht interessiert. Jeder möchte natürlich, dass sein Verein auch gewinnt. Aber man hat ja so ein bisschen, haben wir vorhin drüber gesprochen, so ein bisschen das Gefühl, dass sich das abkoppelt von der Leistung, das Zuschauer und unsere Anhänger, das ist unglaublich. Das benutzt man inflationär, dieses Wort, unglaublich und unfassbar. Aber ist ja auch in den letzten Jahren immer noch mal ein Ticken mehr geworden. Und das ist natürlich auf der einen Seite super, super schön für den Verein, auf der anderen Seite natürlich auch eine riesige Verpflichtung, weil man die Leute natürlich auch happy nach Hause schicken möchte, ne, nach den Spielen.
Dann ist es natürlich ganz interessant, jetzt wurdest du gerade vor kurzem erst im Stadion offiziell verabschiedet, in den Ruhestand quasi geschickt, und man hat diese Liebe, fiel es dir dann auch schwer irgendwie zu sagen so Leute, jetzt reicht's aber, jetzt will ich auch mal ein bisschen länger am Frühstückstisch sitzen, aber diese Liebe muss jetzt erstmal so zumindest so ein kleines bisschen ruhen oder man hat mehr Abstand.
Nee, das ist alles schon okay, also alles hat seine Zeit, ich bin jetzt auch in dem Alter, wo auch mal dann jüngere Leute nachkommen. Ich habe den größten Teil der Zeit, den ich bei Hansa verbracht habe, habe ich extrem schöne, gute Erinnerungen dran. Und aber Herbert Maron hat mal gesagt, irgendwann ist auch mal gut. Und das war jetzt bei mir eben so. Und ich bleib ja Fan des Vereins, guck die Heimspiele so weit wie es geht live im Stadion. Und ganz normaler Vorgang, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dass man dann ja zurücktritt irgendwie, ne?
Damals bei Hansa.
Ja, da sind wir eigentlich jetzt auch schon voll bei euch. Ich würde euch jetzt einfach mal so ganz kalt erwischen. Also ich habe ja vorhin schon so ein bisschen anmoderiert, dass ich denke, dass ihr nicht nur irgendwie eine Beziehung zueinander habt als Mitspieler oder Kollegen oder so, sondern dass ihr wirklich auch Freunde seid. Juri, jetzt lassen wir dich mal anfangen. Was schätzt du an Schulle?
Naja.
Jetzt muss er liefern.
Ja, bin gespannt. Da muss ich gleich mal dazwischen funken. Ja, so mache ich auch nicht so gerne, ne? Also, dass wir uns jetzt hier beide gegenseitig total weiß anstreichen, ne?
Ich wollte auch gerade sagen, das ist nicht mein Freund. Also, wir sehen uns nicht bei Geburtstagen oder machen mit Familien was zusammen oder so. Das ist, glaube ich, dann noch was anderes, ne? Das ist sicherlich eine Fußballfreundschaft und, für mich, ich war 17 und habe mein erstes Training gemacht und dann bin ich da hingegangen und dann musste ich denen allen guten Tag sagen. Da war Axel Schulz dabei, Rainer Jaros dabei, Michael Mischinger dabei. Das waren eigentlich meine Helden und Idole, die ich im Stadion gesehen habe, 2, 3 Jahre vorher. Und dass es dann irgendwann so gekommen ist, dass ich dann der Mannschaftskamerad war, der Mitspieler. Dann Axel, der hatte mich dann auch an die Hand genommen, so ein bisschen in der Mannschaft als junger Spieler. Aber ich habe dann auch für mich selber gesagt, erstmal Klappe halten, Leistungen bringen, nicht auffallen. Dann hat er zu mir gesagt, wenn du dazugehören willst, musst du mit uns auch mal eine rauchen gehen. Dann habe ich hier zu Hause
alles raus.
Habe ich zu Hause rauchen geübt, damit ich dann bei der Mannschaft dort auch einen guten Stellenwert habe. Da habe ich ein paar Tore geschossen und so hat sich das entwickelt. Und für mich ist er taucht viel zu wenig in solchen Aktionen auf. Die erzählen jetzt alle, weil wir 60 Jahre Hansa haben und ich habe die meisten Spiele und die beiden Tore gegen Dresden und jetzt sagen, wenn ich einkaufen gehe, sagen die Jüngeren, oh, da kommt die Legende, ne? Aber das, Axel Schulz ist ja nur eigentlich, der war Nationalspieler und hat alles mitgemacht. Der war nun sein ganzes Leben bei Hansa und hat sich nie in den Vordergrund gedrängt. Und das sind natürlich aus meiner Sicht die idealen Mitarbeiter für einen Fußballverein, ne? Die über kurz oder lang dann auch für Erfolg sorgen. Die dann nicht, wenn ein Mikrofon kommt, dann sofort losbrüllen und sagen, hier, ich möchte gerne. Und die dann fordern, ja, ich bin Nationalspieler und jetzt spiele ich nicht mehr von Anfang an, sondern die dann ihr Ding machen. Und wenn sie nicht spielen, trainieren sie das Doppelte. Und so habe ich ihn in Erinnerung. Und so war er auch wichtig. Nebenbei hat er noch im Lotto gewonnen. Ich meine, da hat der liebe Gott ihn dann belohnt für seine Ordentlichkeit.
Ja, ich meine, Schulde, jetzt können wir es verraten hier, ne? Und dann später hast du ihn angeschissen, ne, dass er als Trainer geraucht hat und sich versteckt hat da, ne? Nee, war Spaß, weiß ich nicht mehr, wer wie das war, aber ich glaube, das können wir verraten, dass er auch als Trainer mal versteckt geraucht hat hinter der Trainerbank.
Ja, du, das ist ja natürlich nichts Gutes, ne, zu rauchen so. Und das merkt man dann, wenn man älter wird, dann kommt es davon, da kommt's davon.
Also muss man vielleicht mal sagen, dass das heutzutage, glaube ich, komplett anders ist. Ne?
Ja.
Ich sag mal, früher haben 4/5 in der Mannschaft geraucht und heute ist es wahrscheinlich 4/5, die
aber weil es auch verboten war, ne? Ja? Dann hat man es extra gemacht, so dass man so, das war ja.
War auch schon ganz schön, mal eine Kippe zu ziehen nach dem Training.
Aber wenn es heute frei wäre, dann würde man auch sagen, oh, hat ja gar keinen Reiz mehr irgendwie so, ne?
Ja, ist jetzt auch kein Ruhmesblatt und wir haben ja dann auch irgendwann wieder nach dem Leistungssport dann aufgehört mit dem Rauchen und nee, also nochmal zurück zu uns beiden. Juri ist, glaube ich, 2 Jahre nach mir dann in die erste Mannschaft gekommen und ja, man hat sich gut verstanden, hat dann ja einfach nach den Spielen auch viel unternommen gemeinsam. Wir haben ja uns ganz, ganz viele Jahre auch ein Zimmer geteilt. Also da man weiß einfach auch, wie der andere tickt und ja, Freundschaft, das müsste man wirklich in der Tat einfach definieren, was ist das überhaupt, aber ich glaube, dass wir uns beide super verstehen und auch ein totales Vertrauen zueinander haben, also mit Juri würde ich schon Sachen besprechen, die ich mit nicht so vielen Leuten besprechen würde, also insofern, ja, kann man schon sagen, dass wir da Freunde sind, klar.
Interessant wäre doch dann aber, wenn ihr ja dann auch so lange euch das Zimmer geteilt habt und sowas alles. Gab es damals irgend so eine Macke, die euch aneinander genervt hat, wo man gesagt hat, Mensch, was ist das für ein Pflaumenaugust? Gab es da irgendwas, was euch direkt in den Kopf kommt?
Ich habe Juri öfter verbessert, wenn er als und wie verwechselt hat. Also wenn er gesagt, wie ich noch Trainer war, wie gesagt, Juri als. Nee, eine Macke bei Juri, ja doch, eine, na klar, dass er zu spät kommt. Er ist, grundsätzlich, das hat er nachher auch einfach ausgebaut. Ich glaube, er war dann schon pünktlich zum Termin da, hat sich dann irgendwo nochmal 2 Minuten hinter die Ecke gestellt, damit er seine Verspätung auch einhält. Er ist grundsätzlich einfach immer einen Ticken zu spät zu allen möglichen Sachen gekommen.
Das ist ja jetzt hier ein harter Vorwurf. Mhm. Kannst du kontern?
Nee, kann er nicht. Brauche ich auch gar nicht anfangen. Brauchst
nicht. Wir hatten ein Auswärtsspiel, da haben die mich abgeholt aus meiner Einraumwohnung, hatte ich verschlafen. Hat der ganze Bus unten gewartet. Nee, was sagen. Also, nee, aber Axel war natürlich in der Lage, und das konnten nur ganz wenige, glaube ich. Er war ja so intelligent, weil er mich dann auch verbessert hat. Er hat ja auch Deutsch studiert und der hat beim Lesen im Zimmer das Glücksrad gelöst. Der hat gelesen, das Buch hat einmal hingeguckt.
Muss erstmal erklären, was das ist, Glücksrad.
Naja, Glücksrad, da müsst ihr googeln jetzt, das würde zu lange sein. Aber da konnte man Buchstaben kaufen, da gab es ein Lösungswort und da waren
Marin
zwei E's und ein A. Und dann hat er kurz vom Buch hochgeguckt und hat das Lösungswort gesagt und hat weitergelesen.
Das war übrigens auch, haben wir beide viel gemacht, also unheimlich viel gelesen, ne? Hat man früher, ne?
Braucht man sich so viel unterhalten.
Okay, jetzt sind wir schon voll drin hier in den Anekdoten. Ihr habt ja unglaublich viele Spiele, habe ich schon erwähnt, mit Hansa erlebt. Gab es dennoch ein ganz besonderes Spiel für euch beide? Vielleicht, was ihr auch zusammen erlebt habt, aber muss jetzt nicht zwingend zusammen erlebt worden sein?
Also für mich oder das Spiel, woran ich mich immer erinnern werde, war mein erstes Oberligaspiel. Also ich habe ja angefangen in der DDR-Liga und erstes Oberligaspiel haben wir ein Heimspiel gegen Union Berlin. Super Wetter, 25.000 Leute im Stadion. Ich habe selber ein Tor geschossen. Wir haben am Ende, glaube ich, 4-2 gewonnen und das ist so eine Geschichte, die ich nie vergessen werde.
Bei Juri, da vermuten immer, du hast es schon selbst erwähnt, so, da vermuten, glaube ich, immer alle dann Dresden, das 3-1 damals, 91.
Sicherlich auch, ne? Aber ja, am meisten kann ich mich dran erinnern an die frühe Phase, so wie du auch, ne? Weil man sich dann natürlich mehr einprägt, weil man dann, für einen war das neu und nicht nur das erste Spiel, was ich gemacht habe gegen Lok Leipzig oder so, sondern aber auch bestimmte Spiele. Ich kann mich auch an Sachen erinnern, wo ich gar nicht dabei war, wo ihr mal 5-5 gespielt habt gegen Leipzig oder so.
Gegen Lok Leipzig im Zentralstadion haben wir gespielt und haben wir in der Tat 5-5 gespielt und da stand schon 5-5 und das ist gut, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Wir kriegen noch eine Ecke und Rainer Jaros legt sich den Ball hin und Eiche Sehring, unser Innenverteidiger damals, er rennt den ganzen Weg vom eigenen 16er bis nach vorne in den gegnerischen Strafraum Und Rainer Jahrhose haut das Ding mit Absicht weit übers Tor. Zentralstadion total weitläufig. Und früher war es ja nicht so, dass da 10 Bälle ums Spielfeld lagen, sondern es gab einen Spielball und die Balljungen sind dann immer gelaufen und haben den Ball geholt. Also das heißt, es hat nochmal 2 Minuten gedauert, bis der Ball wieder auf dem Fünfer lag zum Abstoß. Ganz witzige Aktion. Eike Sehring war total sauer, weil er wieder den ganzen langen Weg zurücklaufen musste. Ja, das sind so eine Geschichten und grundsätzlich war die Zeit, als wird Juri vielleicht genauso sehen, als man reinkam in die Mannschaft, man war jung, man konnte Fußball spielen in der Oberliga, man war komplett sorgenfrei, also es war einfach, man fühlte sich irgendwie unverletzlich. Es war die ersten Jahre so als junger Bengel da drin in der Mannschaft, das hat Riesenspaß gemacht. Man hatte auch nicht so einen Druck früher, ne? Ich glaube, der Druck ist heute höher, weil es um mehr geht. Und wir haben jetzt auch nicht irgendwie zigtausende von Euros verspielt, wenn wir verloren haben. Das war alles ganz übersichtlich. Und
wenn du überlegst, was das für eine heile Welt war im Nachhinein jetzt. Ne? Wenn du jetzt alles siehst, wer da Bericht erstattet, Podcast wird gemacht. Es gab 2 Zeitungen, die NNN und die Ostsee-Zeitung, sage ich mal. Und Demokrat gab es, glaube ich, noch. Dann gab es 2 Tage in der Woche. Am Montag wurde der Spielbericht abgeliefert. Und am Freitag wurde die Vorschau gemacht. Und dann, wenn du dann in der Oberliga gespielt hast und hattest, sage ich mal, ein Auswärtsspiel in Böhlen oder Stahl-Riesa oder da bist du gleich, wenn du mit dem Bus angekommen bist du durch Stadion gegangen, hast erstmal geguckt, ob Kameras da stehen, ob das Spiel auch im Fernsehen übertragen wird. Weil von 7 Spielen wurden bloß 3 übertragen und davon war immer der BFC. Also einen konntest du schon wegschieben. Und dadurch hattest du auch deine Ruhe, es war jetzt kein Stress medientechnisch, sondern du hast dann Stress bekommen, wenn du schlecht gespielt hast mit deinem Trainer, der dann auch dann vor der Mannschaft dich an die Wand genagelt hat und hat dann, deswegen ist es mein Lieblingsthema, diese späten Tore. Also wenn ich ein Tor verschuldet hätte in der 90. plus 2 oder so, dann hätten erstens meine Mannschaftsmitspieler, die hätten gesagt, sag mal, bist du dämlich oder was? Konzentrier dich mehr. Schieß den Ball sonst wohin, aber nicht zum Gegner. Dann hätte der Trainer noch was gesagt und das wäre dir in der ganzen Saison vielleicht noch einmal passiert. Ansonsten hast du dich hochgradig konzentriert, dass du mal, und heutzutage fallen manchmal 3 Tore in der Nachspielzeit. Das ist für mich, das kann ich nicht verstehen, wie das geht.
Ich glaube, weil die Mannschaften einfach auch körperlich so fit sind, dass da, Ich weiß es auch nicht, aber es fallen wirklich unheimlich viele Tore in der war früher, wenn wir früher in der 75. oder 80. 2-0 zurückgelegen haben, oder das war das Ding meistens rum. Also man könnte sich ja mal die Statistiken anschauen. Ich glaube nicht, dass es da so furchtbar viele Spiele gab, wo in den letzten Minuten noch Tore gefallen sind. Diese Nachspielzeiten gab es ja früher.
Das kam dann nicht, ne? Wahrscheinlich mit Otto Torhagel in Bremen dann.
Also nochmal ein Ding auch nochmal zurück. Man war früher auch ja viel freier in seiner Bewegungsspielräumen in der Woche. Ne? Also heute müssen ja die Spieler auch immer aufpassen, soziale Medien, Handys und waren ja da, gab es ja früher nicht. Ne? Insofern hat das gar keinen interessiert, wenn wir nach dem Spiel irgendwo dann in der Vogtheide bei uns ein Bier trinken. Hat gar nicht in der Öffentlichkeit dann irgendwie jemanden groß gestört oder so, ne?
Da gab es jetzt ja auch jüngst witzige Anekdoten bei den Legendennächten in der Kunsthalle, wo dann Dieter Schneider oder Schnarz auch viel erzählt haben, auch solche Geschichten. Aber vielleicht mal die Frage an euch beide, wer ist denn als Persönlichkeit, als Trainer oder als vielleicht auch Vorstand, so auch da war ja vielleicht eine mehr Nähe, so ein Vereinsvorsitzender, der ist dann vielleicht auch mal häufiger in die Kabine gekommen als heute. Wer ist euch da in Erinnerung geblieben? Jürgen Heinsch hast du vorhin schon mal angesprochen, Schulle, aber vielleicht?
Ja, ich glaube, Robert Pischke hat zu dem Zeitpunkt eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ne? War ja damals die Zeit in Wendezeit, als alles vogelwild war und die anderen Mannschaften ja alle auch auseinandergelaufen sind und er hat es einfach geschafft, die Truppe zusammenzuhalten. Das war ein Riesenvorteil, unabhängig von der Geschichte nachher mit Uwe Reinders. Also da hat Robert Pischke schon einen großen Anteil gehabt damals, dass er das geschafft hat. Jürgen Heinsch, hatte ich schon erwähnt, war, ja, mit dem sind wir sehr gut klargekommen, war ein harter Hund so, hat auch durchgezogen, hat auch hart trainiert, Aber da hat man immer das Gefühl gehabt, dass der auch so ein, ich will jetzt nicht sagen kumpelhaftes Verhältnis, aber der hat, mit dem sind wir, den haben wir akzeptiert und mit dem sind wir sehr, sehr gut klargekommen. Das hat auch echt Spaß gemacht mit ihm.
Vielleicht kurz einordnen, ne? Jürgen Heinz, Spieler, Torwart, Legende, sag ich jetzt mal, vom FC Hansa und dann später Trainer. Ich muss mal überlegen, ich glaube zuletzt Trainer 94, ne? 93, 94.
Boah, das
war er nochmal eingesprungen und danach hat dann Frank Pagelsdorf übernommen.
Ja, Uwe Reinders war natürlich einfach Glücksfall zur richtigen Zeit, würde ich sagen, am richtigen Ort. Ne? Also war ganz, ganz neue Geschichten kamen auf uns zu und das hat einfach super gepasst.
Da hat Juri schon jede Menge Geschichten erzählt, wenn wir dann mal gegrillt haben, Trainer grillen hatten oder so in der Nachwuchszeit bei Hansa. Vielleicht kannst du da ja nochmal eine raushauen hier. Ersten Handys und die Frauen brauchen nicht mehr zur Arbeit und so fallen mir da so als Stichworte ein, aber vielleicht hast du da ja noch ein paar andere Geschichten.
Ja, ich habe gerade mich an was erinnert, wo wir mit, also das ist auch noch nicht so wurde noch nicht so oft erzählt. Also die Geschichten, die immer wieder erzählt werden, die will ich jetzt nicht sagen. Aber es waren eben so viele, weil die Zeit auch so wie Axel sagt, die war so wild, ne? Und jeder hat sich um irgendwelche Sachen gekümmert, wo es wieder neue Sachen aus dem Westen gab oder eine Zeitung oder wir als Leser, wir haben vor den Büchern gestanden, hatten glänzende Augen, schöne Krimis oder so. Und dann hat man gesagt, ach ja, Fußballspiel müssten wir dann auch nochmal am Wochenende, ne? Und da waren wir im Trainingslager in der Nähe, wo er gewohnt hat, in Bremen. Quakenbrück war das. So, das war das erste Trainingslager mit dem neuen Trainer. Und er sagt, wir haben heute jetzt hier ein Vorbereitungsspiel und nach dem Spiel lade ich euch alle ein in meine Kellerbar und dann können wir da, können wir sitzen, was trinken. So, und dann sind wir da reingegangen in ein Riesenhaus und unten eine schöne große Kellerbar mit seinen ganzen Trikots an den Wänden und dann hat er auf jedem Tisch Zigarettenschachteln, weil er selber geraucht hat, HB-Schachteln hingeschmissen und gesagt, so, wir sind jetzt hier unter uns, wer eine rauchen möchte, kann das machen. Ja, er wusste nur nicht, dass von uns, wie Axel schon gesagt hat, von 25 Leuten 21 geraucht haben. Ne? Und der hat dann immer vor den Trainingseinheiten, haben wir in der Kabine gewartet, und dann kam er rein, hat dann entweder gesagt, was wir trainieren oder hat irgendwie uns motiviert und kam dann im Trainingslager in die Kabine rein und sagt, so, eins wollte ich euch mal sagen, ne? Mein Nachbar, ich hatte heute früh noch ein Riesenproblem mit dem, der wollte gestern Abend die Feuerwehr rufen, der hat gesagt, mein Keller brennt. So, weil wir da alle drin gesessen haben und haben uns alle eine Zigarette angesteckt, so, und das kam natürlich, so eine Geschichten, wenn dir das dein Chef oder dein Trainer, wenn der so locker ist und das so erzählt, gehst du dann natürlich oder wir hatten ja dann irgendwann mal erst am 13. Spieltag das erste Spiel verloren. Sowas gab's ja noch nie, solange ich da Fußball gespielt habe. Dann vertraust du dem auch, ne? Wenn dem Trainer, dann wird der immer stärker und dann sagst du, für den gehe ich jetzt durchs Feuer oder wenn ich mal verletzt bin, dann beiß ich mich die letzten 10 Minuten auch noch durch.
Dann wäre ja mal ganz interessant zu wissen. Nun haben wir die Zigarettenstory gehört. Du warst ja dann selbst auch Trainer. Hast du denn auch so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche mal so ein paar Leckerlis ausgeteilt? Oder wie würdest du dich als Coach einschätzen?
Naja, das würde ich jetzt so sagen, dass das auch schon wieder, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, da war ich 30. Das waren ja auch fast schon eine Generation wieder her von meinen Geschichten, die wir dann erzählt haben mit Uwe Reiners oder das, was man dann selber gemacht hat als Trainer. Dann waren die Spieler auch anders. Und wenn da Raucher dabei waren, dann haben die natürlich irgendwo im Hotel gesessen und haben eine geraucht, aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern auf ihren Zimmern. Und das, muss ich auch ehrlich sagen, hat mich auch gar nicht interessiert. Weil der musste am Wochenende die Leistung bringen, hat er sie nicht gebracht, dann saß er auf der Bank und dann hat er nicht mehr die Kohle gekriegt, ne? Also das war ja auch ein Unterschied zu unserer Zeit. Damals konnten wir zwar mit Fußball auch Geld verdienen, aber nicht so unverschämt viel wie heute. Dafür verzichtet man schon auf irgendwas und ich merke, dass ich jedes Mal ab 80. vielleicht die Luft knapp wird und bin ein Raucher, dann überlegt man das natürlich. Der Einzige, der darüber nicht nachgedacht hat, war wahrscheinlich Basler.
Ja, also spannend. Ich würde vermuten, ich kenne eure Antwort schon, aber wärt ihr lieber jetzt Profi oder war es so gut, wie es war, dass ihr eben in dieser Zeit, die ihr schon beschrieben habt, wo eben weniger Medien aufkommen und so weiter und so fort, wart ihr lieber da Profi?
Ja, ist ja schwierig, ne, weil die Generation, die jetzt spielt, die sind ja mit vielen Sachen auch groß geworden. Insofern ist es für die, was wir jetzt so ein bisschen als ungewöhnlich sehen, ist es für die ja eine absolute Normalität. Aber so, wenn aus der Situation raus, sage ich natürlich, nein, also lieber früher. Die ersten fünf, sechs Jahre in der Oberliga waren überragend.
Ja, mir geht's auch so. Also das habe ich auch schon mal öffentlich gesagt, dass mir der Fußball, das Fußballspielen, was mein Leben war, von klein auf an und dann natürlich nachher als junger Mann und nachher als gestandener Mann, das war natürlich die Zeiten in der Oberliga, ne? Dass mir das auch da mehr Spaß gemacht hat als in der Bundesliga, weil wir ja auch in der Oberliga mit Spielern zusammengespielt haben, die kanntest du dein ganzes Leben schon. Du kanntest die Eltern, du kanntest die Geschwister, du wusstest, wo der wohnt, weil die nie gewechselt sind und sind dann auch hochgekommen, ne? Wenn das Gernot Alms, Frank Rillig, Andreas Zachuber, Bernd Arnold, Thorsten Pinkos, die haben alle in der ersten Mannschaft gespielt, könnte ich noch eine Hand aufzählen. Und da mit denen treffe ich mich heute noch. Und deswegen war das, die Zeit war gut. Und für unsere Körperhaltung wäre natürlich die heutige Zeit besser, wenn die nach dem Spiel dann ihre Trikots so ausziehen und haben dann hier so ein Sixpack, dann sagt schon immer, ruft er mich an, hast du den gesehen? Das hatten wir, da hätten wir trainieren können, wie wir wollten, das hätten wir nie hingekriegt früher.
Na, du, dann vielleicht anders gefragt, du hast ja vorhin schon aufgezählt fleißig, wer alles heutzutage zum Staff gehört. Wie sieht's denn bei dir aus? Wärst du gerne, also hättest du auch das gut gefunden, wenn du heute Trainer gewesen wärst mit diesem Riesenteam um dich herum als Cheftrainer?
Ja, dann wäre ich wahrscheinlich genauso damit aufgewachsen, würde das wahrscheinlich gar nicht so verwunderlich finden. Aber ich weiß nicht, ob diese ganzen medialen Geschichten, ob die so einen Aufwand wert sind. Ne? Wer berichtet als Schnellster, wer beschäftigt sich damit? Das ist ja nicht von ungefähr, dass viele Ältere auch sich gar nicht mit Instagram und mit was weiß ich alles beschäftigen, weil wenn du älter wirst, dann fehlt dir einfach auch die Zeit nachher, sich mit so einem Quark zu beschäftigen dann. Aber damals hat das auch funktioniert mit einem Co-Trainer und mit einem Torwarttrainer. So, und noch ein Stück 93, 94, Frank Pagelsdorf, der hatte Andreas Zachuber als Co-Trainer. Der war gleichzeitig Torwarttrainer, der Co-Trainer. Und Zachuber, Andreas, war Trainer der zweiten Mannschaft. Dann ist Pagelsdorf alleine zum Auswärtsspiel gefahren, wenn die zweite Mannschaft gespielt hat und hat die Mannschaft dort betreut. Und die Torhüter haben sich vorm Spiel gegenseitig warm geschossen. So, wenn ich jetzt sehe aufs Spielfeld, dass dort bestimmt 8 oder 9 Mann vom Staff stehen und die Erwärmung betreuen oder beobachten. Der eine macht freilaufend Decken, der andere macht dann Torschuss, der andere macht Sprints. Dann ist das für mich eigentlich, würde auch mit weniger gehen. Aber dafür ist zu viel Geld im Apparat drin, um das alles zu bezahlen. Ne? Wenn das Geld nicht mehr da wäre, dann muss man ja irgendwo wo sparen. Und wenn die Stadien voll sind, kommt auch noch zusätzlich Geld rein. Aber da bin ich schon lieber dann mit 2, 3, also ein kleines Team. Das hat mir dann gefallen. Und mein Lieblingsjob war sowieso Co-Trainer. Das hat mir am meisten Spaß gemacht.
Jetzt hat er jetzt schon gesagt, dass so Robert Fischke, der damalige Vereinschef, und Jürgen Heinz so genannt als Personen, die in besonderer Erinnerung geblieben sind. Juri, du vielleicht aus der Co-Trainer-Sicht und du warst ja teilweise, warst du ja auch Torwarttrainer, glaube ich, noch mit, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Hast du da so einen Lieblingscheftrainer gehabt?
Naja, das liegt ja auf der Hand, dass dann Andreas Zachuber, mit dem ich ja seit meinem 12. Lebensjahr zusammen war, dass das eine absolute Teamarbeit war und wir hatten einen riesen Brocken, die Klasse zu halten mit dem Bochum-Spiel und das hat gut funktioniert und da war auch dieses 100%ige Vertrauen dran, aber da hatten wir eben das Team rum. Da war Axel war da als Pressesprecher, Herbert Maron war da, der absolut wichtig ist und war für diesen Verein, weil er absolut Fußballsachverstand hatte. Dann war Rainer Jaros im Vorstand, Manfred Wimmer im Vorstand. Das waren alles Menschen, die mit Hansa Rostock verbunden waren. So. Und ich glaube, dass man da auch dann anders arbeitet, als wenn ja man zum 7. Verein geht und dort auch Jobs übernimmt, will man das auch gut machen. Aber ich glaube, dass man da emotional nicht so dabei ist. Und wenn es nicht klappt, ja, dann Tasche gepackt und weg und warten, dass ein neuer Job kommt. Und deswegen fand ich das immer gut, dass dort Leute um einen rum waren, die Hansa Rostock auch im Blut hatten.
Ich würde auch nochmal wieder kurz einordnen für die etwas Jüngeren. Bochum hast du angesprochen, 99 dann, der Klassenhalt am letzten Spieltag, so ein Herzschlagfinale in der Bundesliga mit dem 3-2-Sieg dann durch Slavomir Majak, der das Siegtor dann geköpft hat, der Klassenhalt. Andreas Sachuber war damals Cheftrainer geworden im März, hat übernommen von Ewald Lien, ne, und du warst sein Co-Trainer. Genau, und Hansa ja, blieb dann noch weitere 7 Jahre, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, in der Bundesliga. Du bist später zum Cheftrainer geworden und hast du angesprochen jetzt während des Benefitspiels dein letztes Spiel erlebt gegen den Hamburger SV, gegen Thomas Doll als Cheftrainer, der war jetzt dein Partner.
Genau. Beim
Benefitspiel hat sich der Kreis so ein bisschen geschlossen, so wie hast du deine Cheftrainerzeit erlebt da in der Bundesliga?
Die hatte sich ja dann auch irgendwann mal angekündigt, wenn ich war, glaube ich, 8 Jahre Co-Trainer unter Ewald Lien und Andreas Sachuber und der Friedhelm Funkel und der Armin Fee und war dort dreimal, glaube ich, 2 oder 3 Mal Interimstrainer, also immer für die Übergangsphase. Und dann war es auch schon, gab's auch schon nach Friedhelm Funkel die Überlegung vom Vorstand, mich zum Cheftrainer zu machen. Das wollte ich einfach nicht, weil ich absoluten Horror hatte, wenn du dann Spiele vergeigst, weil das gerade auch keine gute Phase war mit Friedhelm. Da gab's immer auch dann so eine Fangesänge gegen bestimmte Trainer und Personen, ja, so, wenn du dann auch Spieler auspfeifst, wenn die nicht so gut sind. Und da habe ich gedacht, nee, das, jetzt bist du dein Leben lang hier und dann musst du dir das alles über dich ergehen lassen und dann gehen deine Kinder gehen dann zur Schule und hören sich dann auch nochmal so einen Quark an, die anderen Kinder gehört haben zu Hause. Das wollte ich nicht und dann kam das mit Armin Fee und dann hatte mir dann auch, ich weiß gar nicht, irgendwann jemand gesagt, du, irgendwann musst du mal ran jetzt. Du kannst jetzt nicht wieder 2 Spiele machen, die gewinnst du und dann rufen alle wieder Juri und dann kommt der nächste Trainer. So, und dann habe ich dann auch gesagt, so, wenn ich's, jetzt mache ich das. Jetzt halte ich da meinen Kopf hin und sonst ärgere ich mich irgendwann mal, dass ich später mal sage, Mensch, hätte ich's doch mal gemacht, dann wärst du mal Bundesliga-Trainer gewesen. Und das war natürlich dann gut. Wir sind 9. geworden. Dann wurde es wieder schlechter, weil es ja auch eigentlich normal ist für so einen Verein wie Hansa Rostock, wenn du immer deine besten Spieler abgibst und steckst dann aber nicht diese gleiche Kohle wieder in neue Spieler. Wie oft waren wir in Dänemark und Schweden und haben uns immer noch mal wieder den Spieler angeguckt, vor die Horrorvorstellung, einen Fehleinkauf zu machen damals. Und ja, und dann hab ich das allerletzte Spiel dann 6-0 verloren gegen Dolly, gegen HSV. Da konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie die Tore da waren. Und nach jedem Tor haben die Fans geschrien, alle könnt ihr gehen, außer Juri, aber alle könnt ihr gehen oder was weiß ich. Das hat mich fertig gemacht innerlich. So, da habe ich gedacht, ich gehe 2. Halbzeit nicht mehr raus, ich hole jetzt meinen Autoschlüssel, setze mich ins Auto und fahre nach Hause. Dann so, und dann war das klar für mich, dann, dass das nicht funktioniert mehr und habe dann meinen Rücktritt erklärt und war dann auch diesen Job los, den ja eigentlich viele danach streben, und weil es den nur 18 Mal gibt, und bin dann aber nach einem Jahr Pause bin ich dann aus der Bundesliga in die C-Junioren-Verbandsliga gewechselt. Ich weiß gar nicht, welcher Bundesliga-Trainer das mal gemacht hat. Und da hatte ich eigentlich mit mein bestes Trainerjahr mit den Spielern, die dann später auch Deutscher Meister geworden sind. Und was am meisten Spaß gemacht hat, ist zwar jetzt ein bisschen untypisch, sowas zu sagen, aber das, jetzt meine Lizenz ist auch nicht mehr gültig, da ich auch nicht mehr vorhabe, irgendwo Trainer zu machen. Deswegen kann ich da so erzählen, was ich will. Und das war Das war einfach so. Und komischerweise habe ich in meinen beiden letzten Spielen im Ostseestadion als Trainer 6 Gegentore bekommen. Einmal in der Bundesliga und einmal jetzt beim Benefizspiel, ne? Irgendwie zieht sich das jetzt durch.
Den Kreis hervorragend geschlossen und so hattest du ja auch deine Ansprache da beendet beim Benefizspiel, dass die älteren Herren froh sein können, nochmal vor so viel Zuschauern zu spielen und dass dein letztes Spiel nur 6 verloren ging,
ja.
War auf alle Fälle unterhaltsam, die Ansprache und ja, hat ja immerhin auch zu 6 Toren auf der anderen Seite gereicht.
Genau, das fing aber schon wieder fürchterlich an. Nach einer Viertelstunde stand schon wieder 2-0 für die anderen.
Okay, wir haben hier schon das Zeichen bekommen, dass wir uns dem Ende nähern. Ben, haben wir irgendwas vergessen? Wir könnten noch ganz viele Anekdoten hier anreißen und die beiden einfach erzählen lassen.
Ich glaube, da gibt's nie genug. Wer weiß, vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal eine Fortsetzung. Auf jeden Fall haben wir heute viele coole Geschichten gehört. Ihr da draußen an den Endgeräten könnt auch noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Dazu empfehle ich euch einfach mal, ja, ein bisschen runter zu scrollen und sich einfach mal durch die anderen Folgen, durchzustöbern. Wir hatten schon einige spannende Gäste auch bei uns zu Gast. Auch einige Kandidaten, die ein bisschen was aus der alten Zeit herausgeplaudert haben. Also klickt euch da ruhig mal durch. Und wem das alles noch nicht genug ist und der einfach nicht genug Hansa bekommt, dem lege ich auch noch unseren Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge, ans Herz. Einmal wöchentlich, immer Donnerstag, alles Spannende und Neue rund um den Koggenclub. Dort könnt ihr auch mal Trainer spielen, eure eigene Aufstellung machen und natürlich euer Glück im Tippspiel herausfordern. Mal gucken, vielleicht klappt's ja am Ende mit einem coolen Gewinn. Also klickt euch da mal rein, checkt das ab.
Jawohl, da hast du den Werbeblock ja mal wieder hervorragend gemeistert. Da bin ich nicht zu in der Lage, deswegen darf das Ben nicht mehr machen.
Habe ich heute vor dem Spiegel geübt.
Juri guckt schon wieder so.
War das schon wieder falsch gesprochen?
Nee, das wird immer besser jetzt.
Okay, und wir haben es euch angekündigt. Das letzte Wort haben immer die Gäste. Schulle, du hast jetzt länger nichts gesagt. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Was war so vielleicht schönsten Moment? Haben wir schon drüber gesprochen, was wünschst du vielleicht dem FC Hansa, den Fans? Was hat deine Oma so zu erzählen? Das geheime Marmeladenrezept oder die schönste Lebensweisheit oder was hast du noch zu sagen?
Irgendwo hat, ich weiß jetzt nicht wer, einen Spruch gesagt, Müßiggang, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. Und kann ich jetzt ja so ein bisschen mitreden. Das ist, der hat recht, der Junge, der es gesagt hat, ne? Was ich dem Verein wünsche, ist ja klar, dass wir viele Spiele gewinnen und damit auch glückliche Fans haben hier, ne? Die haben es echt verdient.
Ja, schließen wir uns an und sind gespannt. Juri hat ja vorhin schon Andeutung gemacht. Ich bin jetzt richtig gespannt, was er...
Nee. Es gibt ja auch 2 Varianten, ne? Eins für die Öffentlichkeit und eins nicht für die Öffentlichkeit. Das war ja nur schon wieder da, alle, die jetzt wirklich das sich mal anhören oder angehört haben, also es war ja hochgradig intelligent schon wieder von meinem Zimmerpartner hier. Das ist ja Wahnsinn, da kann ich gar nicht gegenhalten.
Schwierig jetzt einen nachzudenken.
Ja, ne? Ich weiß bloß, dass wir...
Nein, den Spruch hatte ich mir rausgesucht, weil jetzt ja ich vor ein paar Wochen dann mehrere Anfragen hatte, wie es mir denn geht und so. Und dann habe ich mal ein bisschen geblättert.
Der war schon auf Kurzweiltaste, ne? Einfach nur kopieren, einfügen. Ne?
Nee, wir haben früher als Kinderfußballer, glaube ich, einen sensationellen Trainer gehabt.
Genau. Ich wollte es aus.
Horst Brettschneider. So, da mussten wir, glaube ich, 10 Punkte, wie man Fußball spielt, oder 10 Maximen oder was weiß ich, musste man auswendig lernen. So, und es ist unfassbar. Ich habe mit 7 angefangen, bin jetzt 64, das sind dann mal locker 57 Jahre und kann mich an bestimmte Sachen noch erinnern, die da drin
stehen. Ich auch.
So, gucke links, spiele rechts.
Spiele rechts.
So.
Passspiel geht vor Dribbling.
Stimmt. Genau, ich geht vor Schärfe.
Ja.
Und dann war noch
der schnellste Mitspieler ist der Ball.
Genau, immer wer den Ball spielt, ist dafür verantwortlich. Also das ist Wahnsinn, wie man sich das merkt. Und wie das, was das auch für einen Sinn macht, sowas zu sagen, ne? Heutzutage, ich würde also, oh, was erzählen die denn? Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Der Ball muss ins Tor. Das ist ein Ergebnissport. Aber das ist ja, um Fußball zu lernen, war das schon wichtig.
Aber alle Spieler unserer Generation würden den Namen nennen, ne? Das ist,
den habe ich schon ganz oft gehört, ne?
Er hat ja auch, das gibt's ja heutzutage, bei den, an den Kindermannschaften sind ja schon immer, sag mal, zwei Trainer dran, ne? Früher waren die beiden, die jetzt Parkplätze sind vorm Stadion, das waren früher zwei Schotterplätze. Und Rudi Schneider, der Vater von Schnarz, von Dieter Schneider und Horst Brettschneider, ich glaube, die haben 40 oder 50 Kinder auf beiden Plätzen gehabt und sind da über die Plätze gegangen und haben das ganze Ding da zu zweit gemanagt, ne? Also Horst Brettschneider ist, ja, Legende, ne? Würde man heute sagen.
Ja, Legende, ja. Aber das hat sich auch geändert heutzutage. Mir ging das so, ich hatte nicht nur Respekt vor dem, ich hatte auch phasenweise Schiss. Schiss, richtig, dass wenn er mir dreimal erzählt hat, wenn du Grundlinie bist, spielst du den Rückpass flach auf den starken Fuß deines Mitspielers. Und wenn du dann einfach den so lustlos oder so ein bisschen halb hoch, dann hat der Stopp und was habe ich gesagt? Das kann ich, heutzutage siehst du sowas nie bei Kindermannschaften. Das würde ja,
will ich
für die Kinder sein.
Früher hatte der im Nachwuchsbereich der Hallenfußball noch einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Und da hast du wirklich bei Horst Brettschneider, der hat dich wirklich genommen und hat dich auf dem Spielfeld irgendwo hingeschoben, wo du dann zu stehen hattest. Ne? Und Schiss ist so, ja, also man hatte echte Dampf, da auch alles richtig zu machen. Aber im Nachgang sagt man immer, man hat bei dem so viel gelernt. Und da sind ja jetzt so ein paar, in diesen Merksätzen waren ja auch so ein paar taktische Sachen drin. Also danach hat man sozusagen, nach Horst Brettschneider hat man 10 Jahre von Taktik eigentlich gar nichts mehr dazu gelernt. Ne? Also es war relativ, ja, unterschwellig, wo das Thema Taktik gehandhabt. Ne? Aber da erinnert man sich in der Tat dran.
Ja. Haben wir gespielt, 29-0 gewonnen, weiß ich noch, gegen so eine kleine Mannschaft, dann, weil wir unter die besten. Ja, FICO oder HSG oder was weiß ich. Ich habe 9 Tore geschossen und bin nach Hause gegangen, habe geheult. Weil wir nicht 30-0 gewonnen haben und weil ich nicht 10 Tore geschossen habe. So hat man sich dann auch selber dann unter Erfolgsdruck gesetzt, wo man heutzutage sagt, oh Mensch, die Kinder dürfen auch nicht so. Und so haben sich die Zeiten auch geändert.
Also unser Chef sagt immer, heiter weiter. Das würden wir liebend gerne jetzt hier weiter machen, aber unser Techniker, ja, der hat auch noch Bock, aber die Zeit ist schon soweit.
In diesem Sinne, ich guck mal hier auch, ich bin ja Zeitwächter, 15:37, Juri, du musst nach Hause, deswegen.
Meine S-Bahn geht.
Die ich muss meinen Enkel zum Training fahren.
Auch all das. Also Leute, leider keine Zeit mehr. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, zugehört habt, zugesehen habt. Denn der Podcast ist ja auch bei YouTube. Da könnt ihr euch auch gerne mal reinklicken. Die beiden haben sich ja heute extra hübsch gemacht für unsere Aufnahme. Und in diesem Sinne bleibt nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank, dass ihr heute da wart.
Vielen Dank euch beiden. Danke. Hat mega Spaß gemacht.
Ja.
Wir sehen, hören, weiter lesen.
Genau. Und ihr da draußen bleibt dran. In 2 Wochen hören und sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss, ciao und auf Wiedersehen.